Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen und dass ihr munter seid. Ich war letzten Sonntag in Alfeld. Die haben mir Grüße aufgetragen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber die Gemeinde Alfeld lässt euch ganz herzlich grüßen. Gut, wir wollen heute Morgen weitermachen mit unserem Thema Kreiszieher. Das heißt, es ist eigentlich ein Buch, das wir haben. Haben wir es mal durchgelesen auch und haben das mal durchgearbeitet. Und aus diesem Buch dann eben die verschiedenen Predigtthemen dann herausgenommen. Marc hat ja in den letzten zwei Sonntagen über Großträumen gesprochen und intensiv beten. Und wir haben heute das Thema langfristig denken. Das ist heute das Thema langfristig denken. Und da möchte ich einmal mit einer Geschichte anfangen, auch mit dem Honi. Der Honi, der Kreiszieher, geht also über eine staubige Straße, Landstraße. Und da sieht er einen Mann, der gerade einen Johannisbrotbaum pflanzt. Und dann spricht er den Mann an und fragt ihn, wie lange braucht dieser Baum, bis er Früchte bringt? Und er kriegt die Antwort, 70 Jahre. Und Honi fragt, weißt du denn ganz sicher, ob du doch nach 70 Jahren lebst, um von diesen Früchten etwas zu bekommen? Er sagt dann, naja, das weiß ich nicht genau, das ist ganz klar. Und dann fragt er ihn ja, wieso pflanzt du denn dann diesen Baum noch jetzt? Sagt er ja ganz einfach, ich habe auch von Johannisbrotbäumen gegessen. Ich habe auch diese Früchte genießen können. Die haben allerdings dann meine Väter und meine Großväter gepflanzt. Und so pflanze ich heute einen Baum für meine Kinder und für meine Enkel. Und diese Begegnung, die hat den Honi dazu gebracht, dass er darüber nachgedacht hat, dass Beten ja auch so etwas mit Pflanzen zu tun hat. Dass Beten auf lange Sicht also eine Wirkung haben kann. Und ich denke da an eine andere Geschichte. George Müller, das ist ja in England derjenige gewesen, der sich um Waisenkinder gekümmert hatte. Und der hatte einen Freund. Und dieser Freund war ungläubig. Und für diesen Freund hat der George Müller gebetet, dass er zu Jesus Christus findet. Und wisst ihr, wann dieser Mann gläubig wurde? Genau an dem Tag, als George Müller beerdigt wurde. Das heißt, sein Gebet hat über seinen Tod hinaus gewirkt. Und damit sollten wir rechnen, dass eben unsere Gebete Wirkung haben, selbst wenn wir nicht mehr da sind. Gut, wollen wir uns einige Gedanken über langfristiges Gebet machen und zunächst einmal ist der erste Gedanke Gebet mit Ausdauer. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Letztens ging unsere Kaffeemaschine kaputt, passte genau zur Predigt. Und wir haben gesagt, naja gut, haben nachgeguckt, okay, es gibt noch Garantie, also nichts für hin zum Laden, Kaffeemaschine abgegeben. Ja, 10 bis 14 Tage. Das ist so eine schöne Maschine, du drückst aufs Knöpfchen, hast deinen Kaffee, brauchst nicht viel machen, tolle Sache morgens. Was habe ich gemacht oder was haben wir gemacht? Wir haben Instant-Kaffee gekauft. Schmeckt nicht, geht aber schnell. Das war die Lösung. Und anstatt jetzt jeden Morgen was zu brühen. Nicht? Außerdem haben wir im Augenblick ja so eine Gebetszeit von der Ekklesia aus, jeden Morgen um 6.30 Uhr. Und da will ich nicht noch vorher Kaffee aufbrühen, da will ich mal eine Tasse Kaffee haben und fertig sein. Und das geht also alles über online. Könnt ihr auch mitbeten, wenn ihr wollt, kleine Werbung, nicht? Habt ihr schon bekommen vom Marc. Und könnt ihr gerne mitmachen, könnt euch einklinken. Gut, also das ist die Situation. Und manchmal ist es so, dass wir das auch aufs Gebet übertragen, dieses Instant-Denken. Wir möchten gerne Gott etwas sagen und dann muss das gleich da sein. Unser Erfahrungswert ist aber in der Regel oft ein anderer. Gott tut es nicht immer so, wie wir das wollen, weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und in dem Buch, möchte ich ein Zitat bringen, da steht, wir hätten es lieber, wenn sich Dinge mit Lichtgeschwindigkeit entwickeln, als mit Samenwachstumsgeschwindigkeit, wie bei dem Johannisbrotbaum. Aber der Schlüssel zu großen Träumen und intensivem Gebet ist langfristiges Denken. Wir schreiben das Jahr 538 vor Christus. Daniel ist mittlerweile 67 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Er ist 605 vor Christus durch Nebukadnezar aus Jerusalem geführt worden. Gerade sind die Meder und Perser die neuen Besitzer des Landes geworden. Die Meder und Perser haben die Babylonier besiegt, deswegen wissen wir genau, dass es 538 vor Christus war. Und der Bibeltext, den wir hier haben, der fängt in Vers 1, das ist Vers 2 damit an, im ersten Jahr des Darius, des Meders. Und in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Also Jeremia hatte schon vorher, lange vorher gesagt, dass Israel 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft sein wird. Jetzt ist der Daniel 67 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft und sagt sich, gut, das ist nicht mehr lange. Und dann nimmt er das Wort Gottes, liest das durch und sagt, jo, das muss jetzt bald kommen. Die 70 Jahre sind rum, wir dürfen nach Hause. Das hat ihn interessiert. Und er geht und er stellt sich die Frage, wann geht's denn los? Denn er wusste ja, wenn die babylonische Gefangenschaft vorbei ist, geht's nach Hause. Und jetzt waren die Meder und Perser dran. Also hat ihn das schon mal einmal gereizt, das Wort Gottes zu lesen und zu gucken, was hat Gott eigentlich da gesagt? Steht Gott zu seinem Wort? Ja, das tut er, das wusste er. Und dann liest Daniel dieses Wort Gottes, er tut Buße, könnt ihr nachlesen im Kapitel 9. Er bittet um Hilfe und Gott gibt ihm dann durch eine Prophetie noch eine Antwort. Gehört aber jetzt nicht hierher. Auf jeden Fall müssen wir eins feststellen. Daniel hatte diese 70 Jahre voll im Blick. Und wir lesen jetzt einen Text, der gehört auch in die Zeit rein, wo Daniel schon, ich sag mal, gehobenes Alter hatte, weil die Meder und Perser angefangen hatten. Da lesen wir, dass Daniel täglich gebetet hat. Und wisst ihr, wenn einem etwas auf dem Herzen ist, dann betet man dafür. Da betet man auch lange dafür. Und wenn Daniel nach knapp 70 Jahren sich nochmal auf das Wort Gottes konzentriert hat und hat gesagt, wann kommt das endlich, hat er garantiert auch vorher dafür gebetet. Und wir lesen in dem Text, den wir gleich lesen, dass Daniel regelmäßig gebetet hat, dreimal am Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch dafür gebetet hat, dass das Volk Israel wieder nach Hause kann. Und er hatte einfach einen langen Atem gehabt. Er wurde nicht müde. Manchmal ist es so, wenn Dinge lange dauern, dann wird man müde. Und dann müssen wir Christen aufpassen. Jesus erzählt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und wisst ihr was? Egal, zu welcher Jungfrau man gehört, beide Sorten sind eingeschlafen. Beide, weil sie müde wurden. Und Jesus möchte, dass wir wach bleiben. Wachet und betet, sagt Jesus. Und deswegen ist es wichtig, im Alltagsstress zu beten. Und da lesen wir nochmal diesen Text hier aus, oder lesen diesen Text aus Daniel 6, den ich vorhin gerade erwähnt hatte kurz. Als nun Daniel erfuhr, dass solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf die Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Es ist wieder das Jahr des Darius in Kapitel 6. Das heißt es gleich im ersten Vers. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir das hier lesen, wie alt Daniel war, über 80 Jahre. Wenn der mit 15 Jahren von Jerusalem weggeführt worden war und 67 Jahre in Gefangenschaft war, war der 82. Kein junger Mann mehr. Und wenn wir dann lesen, dass er hier niederkniete mit 80 Jahren, bedeutet das schon etwas. Es wurde also ein Gesetz geschaffen, ganz bewusst ein Gesetz geschaffen, wo man sagte, dass nur der König auf Bitten reagieren darf. Und dieses Gesetz war eine Falle für Daniel, weil die Leute wussten, dass Daniel am Beten war und Beten ist Bitten. Und in diesem Zusammenhang erkennen wir eben auch das Gebetsleben des Daniel. Er lässt sich nicht abschrecken zu beten, auch in diesem Alltagsstress nicht. Er betet, wie er es schon immer getan hat. Er betet Richtung Jerusalem, auch wenn diese Stadt im Augenblick nicht da ist, zu sehen ist, sie zerstört ist. Er betet regelmäßig, Tag für Tag, dreimal. Er betet mit einer inneren Haltung der Ehrfurcht vor Gott. Er kniet und er bittet mit Bitten, Lob und Dank kommt er eben vor Gott. Und nochmal ein Zitat aus dem Buch hier in diesem Zusammenhang. Wir leben in einer Gesellschaft, in der 5 Minuten im Rampenlicht überbewertet werden und lebenslange Treue unterbewertet wird. Vielleicht ist es genau andersherum. Ich denke, wir haben treue Menschen gehabt, die jahrelang in der Gemeinde gebetet haben. Und wenn ich das sage, fällt uns sofort jemand ein, lebt aber nicht mehr, wurde 101 Jahre alt. Aber das ist eben das. Es ist nicht das, was vorne alles passiert, das Wesentliche, sondern das, was in Treue getan wird. Und darauf sollten wir achten und auf Wert legen. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft in der Gemeinde, dass darauf geachtet wird. Darius wollte eigentlich nicht, dass Daniel in den Löwengraben gekommen sollte. Er kam aber. Und als dann Daniel aufgrund der Tatsache, dass er nicht vom König etwas erbittet, sondern von Gott in den Löwengraben geworfen werden sollte, weil Darius ein Gesetz unterschrieben hatte bei den Medern und Persern, durfte das Gesetz nicht mehr verändert werden. Was einmal gesagt war, war gesagt. Da war Darius in der Zwickmühle. Da kommt Darius am nächsten Morgen, nachdem Daniel eine Nacht im Löwengraben war, und hat gefragt: Hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vor den Löwen retten können? Ha, Daniel ruft: Der König lebe ewiglich, klar hat das Gott getan. Sein Glaube und sein Vertrauen in Gott führte dazu, dass Daniel bewahrt wurde im Löwengraben und dass Darius letzten Endes Gott geehrt hat. Wisst ihr, wie Daniel in Daniel 10, Vers 11 genannt wird? Ein von Gott vielgeliebter Mensch. Aber zum Gebet gehört auch eine lange Perspektive. Beim Gebet braucht man Ausdauer, hatte ich vorhin schon gesagt. Und von der Einsicht bis zur Umsetzung, das dauert manchmal. Und als ich halt in dem Buch gelesen habe, wie der Schreiber des Buches damals Räume gesucht hat, im Kino oder so, das haben wir ja nicht gemacht damals als Gemeinde, da habe ich so an uns gedacht. Ich kam 1987 hier nach Göttingen. Und die Gemeinde hat sich damals in der Stadthalle versammelt, im kleinen Saal, und hatte auch noch so kleine 2 Häuschen hinten im Garten irgendwo, ich will es mal so bezeichnen. Man musste irgendwie zwischen Häuser durch, um dann zur Gemeinde zu kommen. Und ich habe gedacht, irgendwie, das kann es nicht sein. Mein erster Gedanke, unausgesprochen, ich habe es keinem von euch gesagt damals, mein erster Gedanke war, hier muss was anderes her. Das geht so nicht. Und wir haben dann irgendwann angefangen, Grundstück zu suchen, und wollten dann bauen. Und als ich dann vorher noch das erste Mal der Gemeinde das vorgestellt habe, das war in einer Gemeindefreizeit im Harz, da kriegte ich erstmal scharfen Gegenwind. Das können wir nicht machen. Gut gemeint war jetzt die Aussage, wir wollen dich bezahlen, wir schaffen es nicht, noch ein Haus zu kaufen. Und wisst ihr, ich habe gebetet. Und wenn wir gesucht haben und alles Mögliche unternommen haben, verschiedene Sachen getan haben, da sagte mir einer aus der Gemeinde damals, der heute nicht mehr in der Gemeinde ist, das schafft ihr nie. War richtig auferbauend. Und ich habe weiter gebetet. Wir begannen dann 1986 zu bauen, haben dann 1996 haben wir angefangen zu bauen und 1998 war dann die Einweihung. Und wisst ihr was? Diejenigen, die am meisten in der Gemeindefreizeit dagegen gesprochen haben, haben am meisten geweint, dass sie ein neues Gebäude hatten. Ich habe gedacht, das ist doch schön, dass wir das erleben durften. Die Gemeinde fing dann an zu wachsen. Viele Jahre danach, 2005, ging das dann los, dass die Gemeinde wuchs. Wir hatten damals, als wir gebaut haben, 75 Mitglieder. Und mit einmal fing die Gemeinde an zu wachsen. Und 2010 haben wir dann dieses Gebäude bekommen, in das wir reingegangen sind. Und wir durften im Weihnachten letzten Jahres mit 300 Menschen hier in diesem Haus Gottesdienst feiern. Ich war leider nicht dabei, weil ich krank war. Marc hat das alles gemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich muss sagen, Gott hat Gebet erhört. Auch in dieser Gemeinde tut er etwas. Daniel wusste, dass er den Aufbau Jerusalems in seinem Leben wahrscheinlich nie erfahren würde. Und trotzdem hat er jeden Tag gebetet. Er hat so eine Art Johannes-Brotbaum gepflanzt. Und Daniel achtet auf die Prophetie des Jeremia. Der ist dazu auch ein Mann des Gebetes. In Daniel 10 erfahren wir, und das ist jetzt die Stelle, die wir hier sehen, erfahren wir, was bei Daniel, wie Daniel ausdauerndes Gebet aussieht. Und da lesen wir dann, und er sprach zu mir, also der Engel, Michael, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Daniel hat gebetet. Und das ist jetzt nicht diese Instant-Situation, sondern wirklich die Durchhaltesituation, mit Perspektive zu beten. Daniel betet und Gott gibt sofort eine Antwort. Nur das Problem, der Engelsfürst des Königreichs von Persien hat Michael 21 Tage widerstanden. Und Daniel betet mit Fasten, 3 Wochen lang. Es ist eigentlich ein Teilfasten. Er nimmt keine leckeren Speisen, kein Fleisch und kein Wein zu sich. Und das Gebet ist vom ersten Tag beantwortet. Das heißt, er betet, Gott antwortet, aber die Antwort kommt erst 3 Wochen später an. Weil einfach dieser Engelsfürst Michael widerstanden hat. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wann wurde das Gebet beantwortet? Natürlich am ersten Tag. Daniel betet, Gott schickt Michael los. Die Antwort ist unterwegs. Wann hat Daniel erlebt, dass sein Gebet beantwortet ist? 21 Tage später. Das heißt, sein subjektives Empfinden ist letzten Endes, Gott antwortet spät, obwohl er in Wirklichkeit früh geantwortet hat. Was durch Gebete in der unsichtbaren Welt alles getan wird, durch die unsrigen Gebete geschieht, können wir uns gar nicht ausmalen. Wir sollten einfach dranbleiben. Wir denken, beten ist Augen zu, irgendwelche Worte sagen und dann sagen wir Amen und dann ist gut. Nein, Gebet bewirkt etwas. Und darauf sollten wir in unserem Leben auch immer wieder achten. Gebet mit der richtigen Haltung. In der Nähe von Hannover, da gibt es eine kleine Gemeinde. Wir waren damals als Ekklesia Göttingen ungefähr 75 Mann stark. Das war nach der Bauphase. Und ich schaute manchmal in unsere Gemeinde so rein, wenn ich so da am Predigen war und habe die Häupter gezählt. Das waren manchmal weniger als heute Morgen hier, ohne Corona. Wir saßen einmal mit 40 und weniger Leuten. Ich weiß das deshalb, weil ich jedes Mal gezählt habe. Und wisst ihr, ich war verzweifelt. Und da kam jemand aus dieser kleinen Gemeinde bei Hannover und sagte zu mir, hör mal, wir sind ja fast mehr als ihr. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Wir haben gebaut, alles gemacht, getan und jetzt so wenig Leute. Es war eine Zeit, wo ich so verzweifelt war, weil ich immerhin nicht wusste, was ich machen soll. Ich stand manchmal vor der Gemeinde und habe gedacht, wo sind die eigentlich alle? Und Gott hat mir klargemacht in dieser Zeit, es war in der Zeit der Bauphase und danach hat mir Gott klargemacht, arbeite mit denen, die wollen und nicht mit denen, die nicht wollen. Weil ich immer auf alle geschaut habe, ich habe immer auf alle geguckt, und wir haben gesagt, alle müssen mit. Und hat Gott mir gesagt, nein. Es müssen nicht alle mit, sondern es sollen nur die mit, die wollen. Und die, die nicht wollen, die lass laufen. In Bezug auf Mitarbeit. In dieser Phase begann ich dann, ohne es anderen zu sagen, öfters in unserem neuen Saal durch die Reihen zu laufen. Da konnte ich so schön im Kreis laufen, habe ich das immer gemacht. Meine Reihen, meine Kreise gezogen in der Gemeinde, in Zungen gebetet habe. In normalen Worten gebetet, habe alles Mögliche getan, habe die Leute herbeigerufen, was ich alles gemacht habe und wo Probleme damals waren, habe ich dafür gebetet. Und irgendwann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche das nicht mehr. Und einige Zeit danach fing die Gemeinde wirklich an zu wachsen. Ich habe das noch nie erzählt. Das erste Mal heute. Ich rede aus meiner Perspektive. Ich rede nicht aus der Perspektive der Gemeindeleitung oder irgendwelcher anderen Beter in der Gemeinde. Das ist einfach meine Perspektive. Ich will damit nicht anderen das wegnehmen, was sie gebetet haben. Ich kann nur sagen, was ich getan habe. Und ich bin auch überzeugt, dass viele andere da waren, die gebetet haben. Ich habe ja von einer gesprochen schon, die Tante Sophie damals, die mit 101 Jahren gestorben ist, die garantiert auch gebetet hat für diese Dinge. Ich war da nicht allein. Aber es ist einfach mein Erlebnis gewesen. Und als ich dann einmal, als so wenig Leute in der Gemeinde waren, im Gottesdienst saß, ich hatte gerade keine Predigt, weil jemand anders gepredigt hat, da stellte mir Gott die Frage nach meiner Dienstbereitschaft, wenn die Gemeinde wächst. Ich habe mir die Gemeinde angeguckt und habe gesagt, naja gut, Gott, wenn du das sagst, dann soll es so sein, ich bin dabei. Ich fand die Frage interessant, weil in der Situation, als ich das erlebte, war es wirklich nicht so gut. Da saßen wieder da wirklich wieder so, ich glaube 40 Leute oder so, und Gott fragt mich, bist du bereit für mehr? Und ich habe mich gefreut, dass Gott letzten Endes alles das getan hat. Dass Gott gewirkt hat. Gebet mit der richtigen Haltung. Ich habe Ja gesagt und wir haben dann erleben dürfen, dass wirklich Gott etwas getan hat in unserer Gemeinde. Daniels Gebetsleben können wir aber um Längen nicht erreichen. Daniel ist ein Beter gewesen. Dreimal am Tag kniet er nieder mit über 80 Jahren an einem offenen Fenster Richtung Jerusalem, obwohl die Stadt zerstört ist, nur weil er genau weiß, in der Situation in Daniel 6, dass er gesehen wird und verraten wird. Er betet trotz Verbot und trotz Gefahr, verraten zu werden, in den Löwengraben geworfen zu werden. Es war seine Art zu beten. Wir sollten seine Haltung im Gebet finden, die er hatte. Wenn du kniest, wenn du stehst, wenn du die Hände hebst, wenn du die Hände faltest. Das sind alles äußere Formen, die wir Gott Ehre ausdrücken wollen. Aber es nützt nichts, wenn wir knien, beten zu Gott und denken an die Arbeit, die uns am Tag noch irgendwo beschäftigt. Das ehrt Gott dann auch nicht. Es geht um unsere innere Haltung, Gott gegenüber, von ihm etwas zu empfangen, aber dass wir auch Gott Ehre geben von unserem inneren Menschen her, dass wir sagen, Herr, du bist der Größte für uns. Ich möchte an ein Gebet aus dem Neuen Testament erinnern. Da ist ein Pharisäer, Jesus erzählt dieses Gleichnis. Da ist ein Pharisäer und ein Zöllner, die gehen beide in den Tempel und der eine sagt, ich bin kein Räuber, ich bin ein guter Mensch und ich mache hier tolle Sachen und da tolle Sachen und ich gebe einen Zehnten und ich mache dies und ich mache jenes. Nur so nach dem Motto, du kannst mit mir zufrieden sein. Und dann ist da so ein Zöllner, der hat schon so viele Leute betrogen in seinem Leben, der sagt, Herr, sei mir so gnädig. Und Jesus fragt, wer ist gerecht weggegangen? Der Zöllner. Und ich stelle die Frage dahinter, hat der Pharisäer gewusst, wie man seine Gebetshaltung richtig macht? Selbstverständlich, er war Pharisäer. Der hat äußerlich alles richtig gemacht, aber innerlich nicht. Es ist wichtig, dass wir Gebet mit Rhythmus haben. So ein kurzer Gedanke nur. Es ist gut, dass wir regelmäßiges Gebetsleben haben in unserem Leben, also im Rhythmus. Und wenn du am Morgen betest, kannst du den ganzen Tag in Gottes Hände legen und dich ausrüsten lassen. Deswegen stehen auch solche Stellen in der Bibel wie diese hier. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Oder Psalm 5, Vers 4 nach der Neuen Lebensbibel. Höre meine Stimme am Morgen, Herr, früh am Morgen trage ich meine Bitte vor und warte voll Ungeduld. Wenn du am Abend betest, dann kannst du lediglich auf den Tag zurückschauen, den du gelebt hast. Der Vers hier hat nichts mit Gebet zu tun, sondern mit unserer Lebenslage, unserem Lebenslauf. Eigentlich mit unserem Lebensabend. Aber da steht drin, am Morgen grünt und blüht es, das ist das Gras, aber am Abend ist es welk und trocken. Und ich kann dir einen Satz sagen, der stimmt. Du bist unter Garantie am Abend älter als am Morgen. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und wenn du am Morgen von Gott etwas bekommen hast, kann ich das durchtragen bis zum Abend. Am Abend kannst du nur noch zurückschauen und sagen, ja, da sind drei welke Blätter in meinem Leben, tut mir leid, schiefgelaufen. Oder du kannst sagen, weil du dein Leben am Morgen Gott gegeben hast und neu in die Hände gelegt hast, kannst du am Abend sagen, Herr, danke für dein Durchtragen. Ist zwar einiges schiefgegangen, aber du warst immer da. Also am besten ist es wirklich, lass mich am Morgen hören deine Gnade. Natürlich gibt es auch Menschen, die früh oder spät aufstehen, das weiß ich. Es gibt Leute, die haben da Probleme mit morgens aufzustehen. Hatte ich früher auch, wie ich jünger war und jetzt, wo ich älter geworden bin. Oder seitdem wir gebaut haben, war ich immer morgens um 5, 6 Uhr wach. Das ist bis heute so fast geblieben. Und das ist überhaupt kein Problem, dann aufzustehen oder sich mit Gott in Verbindung zu setzen. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, egal was du für ein Typ von Mensch bist, dass du einfach deinen Tagesrhythmus und Gebetsrhythmus findest. Es ist wichtig, dass du deine Entscheidung triffst. Es gibt grundsätzliche Entscheidungen, die du treffen musst in deinem Leben. Es gibt aber auch tägliche Entscheidungen, die auf der Grundlage deiner grundsätzlichen Entscheidung dann fallen. Du kannst dich heute grundsätzlich entscheiden, ich will jeden Tag beten. Das kannst du dich für entscheiden. Und dann kommt die tägliche Entscheidung, wann tue ich das? Wann will ich es machen? Der Apostel Paulus, der hat mal eine grundsätzliche Entscheidung für Jesus getroffen. Er hat die Gemeinde verfolgt und Jesus ist ihm begegnet und dann hat er sich für Jesus Christus entschieden. Das war so eine Grundsatzentscheidung für sein Leben mit Jesus. Und wir lesen dann in 2. Korinther 6, wo Paulus davon spricht, dass er letzten Endes in seinem Leben aufgrund seiner Grundsatzentscheidung Kurs gehalten hat. Und er musste in all den Dingen, die er dann erlebte, immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und er sagte in 2. Korinther 6, Vers 4, in allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes, geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Und dann erzählt er so alles Mögliche, was er so erlebt hat. Kurs halten, auch in unserem Gebetsleben. Und so schwer wie das Leben des Paulus war, haben wir es nicht. Und trotzdem ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen, auch in Bezug auf unser Glaubens- und Gebetsleben. Daniel hat sich entschieden, Gott von ganzem Herzen zu folgen und ihn täglich anzurufen. Wie ist deine Entscheidung? Denk darüber nach. Gebet ist wie Samen, der irgendwann aufgeht, auch wenn du nicht sofort Wachstum aus dem Samen siehst und erkennst. Glaube daran, dass Gott reagiert. Amen.